Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, eine Frau, die ist selbst Mutter von zwei Kindern. Wir stellen ja heute das Thema Erziehung und Familienleben in den Mittelpunkt. Und sie weiß aus beruflicher Erfahrung, ja, es ist ganz normal, dass Familienleben nicht immer nur aus Eisessen, Fahrradtouren und netten Grillabenden besteht, sondern Familie heißt auch manchmal eben Streit oder Stress oder Frust über eine kurze oder über eine längere Phase. Es gibt Baustellen in Familien. Das weiß Elisabeth Raffauf, Psychologin mit Schwerpunkt für Familien, Kindern und Jugendlichen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, diese Baustellen können ja etwas größer und manchmal etwas kleiner sein. Aber eindeutig ist, glaube ich, Kinder brauchen ihre Eltern und gerade in Sachen Erziehung. Wie beschreiben Sie denn Erziehung? Was ist das eigentlich, jemandem, der keine Kinder hat?
Ja, ich sag mal so, Erziehung, das ist ja eigentlich so in der professionellen Definition, da wird so gemeint, Erziehung ist so was Zielgerichtetes, was ganz Bewusstes. Und wenn man aber genau guckt, was beeinflusst denn die Kinder und wonach richten die sich und was ist für sie wichtig, dann ist es eigentlich alles. Also vor allem auch, wie wir uns verhalten zum Beispiel. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, wir brauchen unsere Kinder gar nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns auch dessen bewusst sind, auch zum Beispiel das, was wir vorleben und manchmal auch das Ungesagte hat eine Wirkung.
Okay, also ich lese viel, dann lesen die Kinder vielleicht auch viel. Ich bin aggressiv und vielleicht einer, der die Emotionen nicht im Griff hat und handgreiflich sogar wird, dann würden das Kinder auch übernehmen?
Nee, also so einfach, wenn dann funktioniert's nicht. Das wäre das, was manche Eltern sich vielleicht wünschen. Wenn ich das mache, dann kommt das bei raus.
So Copy, ist es nicht. Copy und Paste sozusagen.
Nee, es ist schon ein bisschen komplizierter, aber es ist halt wichtig zu wissen, dass es eine Wirkung hat.
Sie beschäftigen sich schon so lange mit Kindern und dem Blick der Kinder auf diese Welt und auch den Jugendlichen. Was reizt Sie noch immer daran? Was ist das, was Sie morgens aufstehen lässt und Sie noch immer begeistert?
Ja, ich sag mal so, die sind ja so echt, so gerade. Also da hört man, was sie denken und man merkt irgendwie, das ist nicht groß taktiert oder überlegt, sondern Kinder und Jugendliche erden uns und die sind gerade raus und die sind auch oft sehr, sehr neugierig und wollen ganz viel wissen. Und das ist ja auch eine Phase, in der ganz viel passiert und in der sie sich auch noch finden müssen. Also bei den Jugendlichen ist es ja so, die wichtigsten Fragen sind, wer bin ich, wo will ich hin, wo ist mein Platz in der Welt und was muss ich machen, um dazuzugehören? Und das ist ja immer wieder neu spannend.
Und was heißt das für uns? Sie haben gerade gesagt, das sind die Fragen für die Jugendlichen, die bei Ihnen im Fokus stehen, in dieser wichtigen Umbruchsphase vom Kindsein in die Welt der Erwachsenen hinein. Was heißt das dann für uns Eltern?
Ja, dass es schön ist, wenn wir uns dem neugierig stellen und dass wir wissen, wir müssen die Kinder begleiten und es ist gut, wenn wir sie begleiten und es ist auch ganz wichtig, dass wir ihnen Orientierung geben. Also, dass wir ihnen einen Rahmen geben, dass wir sie halten und gleichzeitig aber auch loslassen und ihnen helfen, dass sie sich entwickeln können. Also, so ein bisschen Spagat.
Ja, klingt nach Leitplanken und gleichzeitig Flügel verleihen.
Ganz genau.
Beides gleichzeitig.
Das ist genau so.
Ja. Also, die Neugier nehme ich mit. Wir spielen jetzt einen Song und mit Ihnen, Elisabeth Raffauf, steigen wir heute ein in diese faszinierende Welt. Gleich mehr mit Ihnen. Erzieht uns doch einfach. Was Kinder und Jugendliche von ihren Eltern brauchen, darüber macht sich die Diplompsychologin Elisabeth Raffauf schon lange Gedanken. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Beziehung von Eltern und ihren Kindern. Aber liebe Frau Raffauf, so einfach scheint das mit dem Erziehen ja nicht zu sein. Wo ist denn der Haken? Haben wir was verlernt?
Ja, das Schwierige ist vielleicht auch heute besonders, dass alles so perfekt sein muss, dass wir so das Gefühl haben. Und das ist wirklich auch was, ich sag mal, was in den letzten 20, 30 Jahren massiv zugenommen hat, dass wir wirklich das Gefühl haben, die Kinder sind sozusagen auch unser Aushängeschild. Wir müssen auch an den Kindern zeigen, wie gut wir es machen. Also an denen misst sich auch unser Gutsein als Mutter oder Vater. Und dann gucken wir natürlich, wie machen die anderen's? Und dann denken wir, Mensch, die machen das doch viel besser. Da sind die Gardinen alle schön geordnet vorm Fenster und bei uns aber nicht. Und dann werden wir ganz unsicher. Und
aber woher kommt das? Weil wir wissen doch, wenn wir ehrlich sind, es ist nicht perfekt. Bei niemandem ist es perfekt und bei uns vielleicht schon mal gar nicht. Wann hat sich das gedreht, dass wir dachten, Kinder, wenn ich sie richtig verstehe, sind so ein bisschen sowas wie so ein Aushängeschild dafür, dass ich alles richtig mache?
Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Das ist natürlich auch was Gesellschaftliches. Mhm. Also es müssen ja auch andere Dinge perfekt sein. Also wir selber als Eltern müssen gut aussehen, müssen toll kochen, müssen einen Job haben, müssen uns um die Kinder kümmern. Also wir müssen sozusagen die Quadratur des Kreises immer leisten, jeden Tag. Aber es ist natürlich auch so, die Familien sind kleiner geworden. Also manchmal ist ein Eltern ein Kind und jetzt ist nur dieses eine Kind da und das wird dann manchmal so zum Projekt. Nur an dem können wir ja zeigen, was wir alles können oder eben auch, wie wir versagen.
Ganz schöner Erwartungsdruck dann eben auch, oder?
Absolut. Und das macht natürlich was mit den Eltern und dann wiederum auch mit den Kindern, dass der Druck von außen so groß ist und wir machen uns den Druck auch selber. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Also wenn man sich vorstellt, es gibt so ein Eltern, ein Kind, dann ist ja auch ganz oft so, dass man so eng aufeinander bezogen ist, weil man hat nur diese eine Möglichkeit, nur diese eine Person im Haus. Und dann erwartet man ganz viel von diesem einen Menschen. Und Eltern erwarten dann beispielsweise auch von den Kindern, das machen viele Eltern nicht bewusst, dieses Kind soll mich lieben, dieses Kind soll vielleicht auch meine Bedürfnisse ein bisschen stillen, meine Bedürfnisse nach Zuwendung oder auch nachgesehen werden. Und dann kann sich sowas verschieben und das Kind ist absolut überfordert mit diesem ganzen Wünschen der Eltern.
Vielleicht sind es eben nicht die Bedürfnisse des Kindes und von daher erwartet man etwas, was das Kind vielleicht gar nicht erfüllen kann. Wenn ich in die Buchhandlung gehe, dann sehe ich so viele Ratgeber, wie man Kinder erzieht, wie man Kinder bekommt, wie man vorher atmet, wie man hinterher atmen, wie man seinen Kleiderschrank vielleicht auch von Kindern organisiert, welches Spielzeug sie brauchen. Es gibt Eltern-Influencer, Mom- und Dad-Influencer, Podcasts dazu. Man hat eigentlich das Gefühl, wir sind überinformiert beim Thema Erziehung. Ist das vielleicht alles zu viel?
Es ist bestimmt auch viel. Man fühlt sich ständig beobachtet und man denkt natürlich, ich könnte mich überall informieren. Und gleichzeitig lenkt das auch ein bisschen ab. Ich denke, das Wichtige ist ja auch, und das Wichtige auch für die Kinder ist, dass wir als Eltern uns sozusagen selber erforschen. Also, dass wir gucken, was möchte ich eigentlich und was sind denn meine Bedürfnisse und was wünsche ich mir für mein Kind? Und was von dem hat vielleicht mit meinem Kind gar nichts zu tun, sondern viel eher mit mir selber, mit meinen ungestillten Bedürfnissen oder mit meiner Kindheit, die vielleicht nicht so toll war. Und dann übertrage ich das unbewusst auf mein Kind, wenn ich es nicht reflektiere. Das heißt, das Wichtigste ist, vor allen Ratgebern zu gucken, wie kann ich erstmal mich selber verstehen? Und was gehört eigentlich wohin? Was gehört zu meinem Kind und was gehört zu mir? Und womit kann ich mich erstmal beschäftigen, ohne dass ich mein Kind damit belästigen muss, sag ich mal so, ja?
Okay, also das kann sein, dass wir etwas, was bei uns ungestillt ist, aus unserer eigenen Kindheit dann wiederum übertragen in die nächste Generation und erwarten, dass es dann unsere Tochter, unser Sohn erfüllt?
Absolut. Und das tun wir unbewusst, wenn wir eben
ganz
nicht darüber
nachdenken. Ganz schöner Rucksack für beide, ja. Ne?
Absolut, ja, natürlich. Und es ist wichtig, dass wir was kriegen, also dass wir sozusagen auch uns selber versorgen. Und damit tun wir gleichzeitig was für die Kinder, nämlich dass wir die damit nicht belasten.
Sagte Elisabeth Raffauf, Kinder- und Jugendpsychologe mit Schwerpunkt für Familien, Kindern und Jugendlichen.
Wir haben sie alle erlebt, wir haben sie genossen oder darunter gelitten. Erziehung, das ist unser Thema heute im hr3 Sonntagstalk. Und mein Gast Elisabeth Raffauf berät und ist Teil des Beratungsteams der Kindernachrichtensendung Logo. Sie hat zahlreiche Erziehungsratgeber und Aufklärungsbücher geschrieben, beschäftigt sich als Kinder- und Jugendpsychologin immer wieder mit diesem Wort Erziehung und hat damit eben jeden Tag zu tun. Frau Raffauf, was ist denn Erziehung eigentlich?
Erziehung ist erstmal alles. Also Erziehung ist eben auch, was ich vormache, was ich vorlebe und auch, was ich nicht mache, was nicht gesagt wird. Also wir müssen uns vorstellen, dass auf die Kinder alles wirkt. Also auf die Kinder wirkt zum Beispiel auch, wie gehe ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin um und umgekehrt. Wenn zum Beispiel eine Mutter sehr liebevoll mit ihrem Mann umgeht oder umgekehrt der Mann sehr liebevoll mit der Mutter, dann lernt das Kind, Frauen oder Männer sind es wert, dass man liebevoll mit ihnen umgeht.
Und also alles wird gespeichert, dann sind Kinder und Jugendliche wie ein Schwamm.
Absolut. Die saugen alles auf und natürlich haben die ihre eigenen Raster auch, wo das reinkommt. Also man kann nicht sagen, ich mache so und dann kommt das raus. So einfach ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Kinder das mitnehmen und dass das eine Wirkung hat.
Aber wenn Sie jetzt sagen, er zieht uns einfach mit einem Ausrufezeichen, dann klingt das ja so ein bisschen wie, mach endlich deinen Job. Wir Kinder, wir Jugendliche, wir erwarten etwas von euch, der älteren Generation, dass ihr uns nicht liefert. Woran mangelt es denn Eltern, Vätern und Müttern?
Ja, oft sind Eltern einfach unsicher, dass sie nicht genau wissen, was kann ich machen. Oder wenn ich jetzt mal was Unbeliebtes mache, wenn ich dem Kind jetzt mal sage, das finde ich überhaupt nicht gut oder sogar was verbiete, dann haben manche Eltern Angst, dass sie die Liebe des Kindes verlieren. Und das wollen sie auf keinen Fall, weil sie sich vielleicht da auch so was holen für sich selber. Also manchmal mangelt es ihnen auch an Selbstbewusstsein oder an dem Gefühl dafür, eigentlich ist unsere Liebe unverbrüchlich und ich werde meinem Kind immer signalisieren, du bist für mich wichtig und unsere Liebe, die ist stark und meine Liebe zu dir, ich nehme dich so, wie du bist. Das steht vor allem. Und wenn das klar ist, dann kann ich als Eltern auch mal sagen, also das läuft heute Abend nicht, dass du bis 12 rausgehst. Du bist erst 10 oder du bist erst 12 und ich weiß einfach...
Auf keinen Fall darf man dann raus bis 12, ja. Das ist ja wohl logisch.
Ja, ja und es ist wichtig, dass Eltern da auch zu stehen können, ja. Und zwar nicht, um einen Machtkampf zu gewinnen, nicht um dem Kind zu beweisen, ich bin stärker als du, sondern ganz klar zu signalisieren, ich bin für dich zuständig und ich muss dich schützen. Die Kinder merken auch, wie meine Haltung ist. Mhm. Ist es aus Schutz oder weil die Eltern mit mir kämpfen?
Okay, also da gibt es noch mal ganz feine Nuancen, aber zu sagen, das ist mein Seismograph, das ist meine Kompassnadel, ja, wohin ich gehe. Das ist ja genau dieses Thema mit Leitplanken und Flügeln, was wir vorhin gesagt haben. Viele Freundinnen sagen ja, ach, ab 10 oder 11 Jahren habe ich überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf. Wie viel Handyzeit ist ja mein großes Thema, Social Media, mein Kind hat. Ich denke, man kann da schon klare Regeln setzen. Warum ist es so schwer, diese Grenzen zu setzen? Ist es der Verlust der Liebe? Ist es kein Bock auf schlechte Stimmung, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Es kann doch ja nicht immer nur Sonnenschein sein, nur weil man etwas durchsetzen möchte.
Ja, und das ist vielleicht so ein Punkt auch, so was Ungeübtes in Konflikten, dass man vielleicht selber eine Erfahrung gemacht hat, wenn es Konflikte gibt, dann wird es schlimm. Also Kinder, deren Eltern getrennt leben, haben zum Beispiel diese Erfahrung auch gemacht. Wenn die Eltern sich streiten, dann gibt's gleich Trennung oder dann gibt's gleich was ganz Schlimmes. Und wie kann man eigentlich gut Konflikte führen? Das heißt, wie kann man sich auseinandersetzen, ohne sich zu beleidigen oder respektlos zu sein? Und wie kann man sicher sein, wir werden uns auf jeden Fall auch wieder versöhnen? Wenn man das weiß, dann ist man schon mal sicherer. Und mit den Regeln ist es ja so, beispielsweise mit den Medienregeln, Riesenthema, dass man einfach wissen muss, wir stellen die Regeln auf und wir beziehen die Kinder auch damit ein, auch wenn wir nicht alles machen können, was die Kinder wollen, aber sie sollen sich äußern und wir versuchen das auch zu berücksichtigen. Und gleichzeitig müssen wir wissen, das hält nicht bis zum Abitur.
Das stimmt. Wir haben zum Beispiel so einen Plan gemacht, so eine Art Vertrag, den haben wir gemeinsam ausdiskutiert und der verändert sich dann, je älter natürlich die Kinder tatsächlich auch werden. Aber haben Sie denn den Eindruck, die Generation der Großeltern war da noch sehr viel selbstverständlicher? Da war das noch nicht so ein Projekt. Wie wird mein Kind? Man hatte vielleicht auch nicht so viel Angst vor dem Verlust der Liebe.
Ich sag mal so, was für heutige Eltern und Kinder natürlich eine Riesenherausforderung ist, sind die Medien. Hm. Weil dieses Thema, wie geht man mit den Medien um? Und da läuft natürlich auch ganz viel unterm Radar. Also Eltern fragen natürlich auch immer, wie kann ich das denn kontrollieren, was wir jetzt ausmachen? Und das kann man ja nicht 100% kontrollieren und sollte man auch nicht. Aber das ist natürlich eine Schwierigkeit, die in dem Maße unsere Großeltern nicht hatten. Also das ist ein Punkt. Und natürlich muss man auch bedenken, die Prügelstrafe wurde erst im Jahre 2000 abgeschafft. Also es gab früher noch andere Mittel zu erziehen. Und das,
die sind Gott sei Dank ja vorbei. Ja.
Das also, zum Glück, genau.
Es geht ja um streng sein und es geht darum, Grenzen zu setzen, aber es geht ja nicht darum, gewalttätig zu werden. Also das ist nochmal ganz, ganz deutlich auch ausgesprochen hier an dieser Stelle von unserer Seite.
Absolut, ja natürlich. Und dann ist die Frage, wenn ich das aber so kenne, wie mache ich es denn jetzt anders? Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Und wie gehe ich mit den Herausforderungen um? Eben auch mit den Medien. Im Grunde ist es ja so, früher hat man die Kinder gefragt, wie war dein Tag heute, was hast du heute gemacht? Und im Grunde müsste man heute fragen, was hast du heute im Internet gemacht? Und da gibt es irgendwie so eine Hemmschwelle, so was irgendwie zu offenbaren auf eine angenehme offene Weise. Das wirkt immer so ganz schnell wie Kontrolle und ja, dann machen die Kinder dicht. Und wie können wir darüber einen Modus finden, darüber zu kommunizieren?
Ja, weil dann versiegt der Dialog. Und das ist ja etwas, was Sie immer wieder auch anspornen, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben. Wir sind im Gespräch heute mit Elisabeth Raffauf. Erzieht uns einfach. Dass es nicht so einfach ist, ist der Grund, warum wir heute über das Thema Erziehung reden. Bis gleich.
Nur etwa 30% dessen, was wir als Eltern sagen, was wir als Eltern tun, geschieht in der Absicht, dem Kindeswohl zu dienen. Die restlichen 70%, da bedienen wir mit unser Image, unser Ego, unser Selbstbild. Das ist erschreckend wenig, liebe Elisabeth Raffauf.
Ja, das ist ein Satz, den auch Jesper Juhl schon gesagt hat. Und ich finde das erstmal auch nicht schlimm, sondern wenn wir uns ganz ehrlich fragen, warum haben wir eigentlich Kinder, dann gibt's da ganz viele egoistische Gründe. Und das finde ich auch nicht schlimm, sondern wir wollten gerne Kinder. Wir wollten auch gerne eine Hoffnung haben, dass was nach uns weitergeht. Und wir wollten gerne auch einen Lebenssinn haben, vielleicht noch über uns selbst hinaus. Mhm. Das können alles Gründe sein, warum wir Kinder haben. Und das ist doch in Ordnung. Wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht so tun, als wäre es anders. Und dass wir dann eben auch gucken, immer weiter muss das Kind jetzt das und das machen, weil ich gerne möchte, dass Oma sagt, du bist aber hübsch angezogen und das nehme ich dann als Lob für mich. Mhm. Oder tut es dem Kind gut, dass es hübsch angezogen ist? Also diese Fragen sollten wir uns bei allen möglichen Gelegenheiten immer wieder stellen. Geht es hier um mich oder geht es um mein Kind?
Oh mein Gott, ich muss gerade an ganz bestimmte Instagram-Accounts denken von sehr, sehr prominenten Müttern, die ihre kleinen Töchter schon so anziehen wie sie selbst auf allen möglichen Outfits, wo man denkt, das ist überhaupt nicht lebensgerecht. Das
nicht
ist
kindgerecht.
Instagram und das ist nicht kindgerecht. Und es ist irgendwie nur für die Öffentlichkeit. Und das ist für mich jedes Mal ein Stich ins Herz, dass man wirklich wie so kleine Inszenierungen dann die Kinder tatsächlich mitnimmt. Das erschüttert mich immer wieder.
Ja, da sind die Kinder nicht im Blick. Da geht es um mich selber. Und das ist wichtig, das auch auseinanderzuhalten und auch vielleicht an manchen Stellen zu sagen, ich lasse das jetzt mal. Wenn es um mich dabei geht, ich kann mich ja schön anziehen, das reicht. Aber die Kinder gehören sich ja auch selbst.
Aber
und vielleicht wollen die lieber einfach eine dreckige Jeans anziehen.
Genau. Haben die Erwachsenen vielleicht verpasst, selber erwachsen zu werden?
Manche sicher auch, ja. Es gibt natürlich Erwachsene, die das auch nicht gelernt haben. Also wenn ich gucke, auch wer in die Beratung kommt, auch an Erwachsenen, da fällt es manchen manchmal ganz schwer, auch Verantwortung zu übernehmen und auch selber erwachsen zu sein und zu sagen, ich bin kein Jugendlicher mehr. Bei manchen hat man das Gefühl, die haben wirklich noch was nachzuholen. Und das machen sie manchmal sogar in Konkurrenz zu ihren eigenen Kindern. Und da wird es natürlich ganz schwierig und für die Kinder vor allem ganz schwierig.
Was wird denn dann da schwierig? Also wenn man den Vater hat, der einen bettelt und versucht, auf der FIFA-Konsole besser zu sein oder schneller auf dem Fußballplatz oder eher das Tor zu schießen? Oder woran denken Sie dann?
Ich sag mal so, wenn jetzt die Eltern sich vor den Kindern inszenieren zum Beispiel, dass sie einfach sagen, ich möchte die Aufmerksamkeit meiner Kinder, ich möchte von meinen Kindern gelobt werden oder bewundert werden. Also eine Mutter erzählte mir zum Beispiel, ja, die hat 4 Kinder und sagte, ja, die sind alle so mehr oder weniger im jugendlichen Alter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da ist ja richtig was los bei euch. Wie ist das denn, wenn ihr morgens ins Badezimmer geht? Ist das dann immer besetzt, weil dann die Freunde der Kinder da sind? Und dann sagte sie, meine Kinder, die sind oft erstaunt, wer bei mir am Frühstückstisch sitzt.
Oh mein Gott.
Und dann habe ich, Mensch, das ist genau die Konkurrenz, die die Kinder nicht brauchen. Die sind jetzt dran. Ja? Und wir müssen die Kinder nicht beeindrucken, auch nicht mit solchen Dingen.
Also der Mit-30er oder End-30er, der noch mit dem Longboard und der Beanie-Mütze denkt, er muss noch genauso cool drauf sein wie sein 16-jähriger Sohn, fängt es da nicht an, ein bisschen peinlich zu werden? Und warum merkt man das nicht? Gerade auch kommt der Aufschrei, wenn er dann schon nicht von den Erwachsenen selbst kommt, eben immer stärker. Merken Sie das in Ihrem Praxisalltag von den Jugendlichen zu sagen, lass mir meinen Raum, lass mir meine Generation auch?
Absolut, ja. Auch dass die sagen, ich möchte nicht mich mit meiner Mutter bei bestimmten Läden, ich sage jetzt keinen Namen, um das letzte coole T-Shirt kloppen. Ja, also ich denke schon, wir sollten uns darüber bewusst sein. Es ist grundsätzlich überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass Väter auch Longboard fahren, aber nicht in Konkurrenz mit den Kindern. Also das, wir können uns da selber fragen, geht es jetzt mir darum, wirklich mein Kind zu besiegen oder geht es darum, einfach Spaß zu haben und mit meinem Sohn gemeinsam was zu machen? Und wenn ich mal vom Bord falle, dann ist das überhaupt nicht schlimm und dann muss ich mich da auch nicht schämen, sondern dann kann ich sagen, ey gut, ich bin halt nicht mehr der Jüngste, aber mein Sohn, der kann es. Also wie kann ich den Kindern diesen Platz lassen?
Kinder geben dem Leben einen Sinn, heißt es ja immer so schön. Und viele Paare fallen in ein richtiges Loch, wenn die Kinder nicht mehr die komplette Aufmerksamkeit und Zeit beanspruchen, wenn sie eben anfangen, ihren eigenen Raum mit Blick auf ihre Generation dann tatsächlich zu betreten. Wir reden über diesen Raum und über diese spannende Zeit, ein Jugendlicher, eine Jugendliche zu sein. Und das machen wir mit der Psychologin Elisabeth Raffauf. Gleich mehr mit Ihnen. Elisabeth Raffauf, Sie sind ein absoluter Profi in Sachen Erziehung. Sie haben dieses Thema schon lange für sich erobert, diesen Schwerpunkt für Familien, Kinder und Jugendliche immer wieder in unterschiedlichen Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen. Und trotzdem nochmal die Frage, es ist ein Unterschied, ob wir Kinder erziehen oder Jugendliche. Können Sie uns nochmal benennen, worin die Unterschiede liegen?
Ich sag mal, wenn man das so ganz polarisiert, dann kann man sagen, bei kleinen Kindern, da hilft das vielleicht noch, wenn wir sagen, also wenn du nicht die Zähne geputzt hast, dann gibt's heute keine gute Nachtgeschichte. Also dieses Wenn, Dann funktioniert bei manchen kleinen Kindern noch und wir haben so das Gefühl, wir haben die Sache im Griff. Und bei Jugendlichen merken wir, wir haben eigentlich überhaupt nichts mehr im Griff, wenn dann funktioniert nicht mehr. Also Jugendliche sagen zu ihren Eltern auch zum Beispiel schon mal sowas, Mama, ich kann auch ohne Handy schlecht in der Schule sein. Also selbst diese Hauptstrafe, sage ich mal, die viele Eltern anwenden, dann kriegst du eben ein Handy weggenommen, selbst die greift nicht mehr. Das heißt, wie kriegen wir das jetzt noch irgendwie eingefangen? Und natürlich ist die Jugend auch die Zeit, wo die mehr mit Freunden machen und auch machen müssen und machen sollen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein schmerzlicher Abschied für uns als Eltern von den Kindern, als wichtigste Personen. Jetzt werden andere wichtiger und das ist auch für uns manchmal ein Schmerz. Und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dass die Jugendlichen auch ihre eigene Meinung finden. Und die ist vielleicht auch manchmal anders als unsere. Im guten Fall ist sie auch oft anders als unsere. Und das macht ja auch was mit uns. Dann fühlen wir uns vielleicht verunsichert und denken, wieso? Es gab doch gerade so schöne Harmonie und alles lief so und jetzt plötzlich ist es anders. Und die Frage für uns ist, kann ich das aushalten? Kann ich das nicht gegen mich gerichtet sehen, sondern als normale Entwicklung der Jugendlichen, die nichts damit zu tun hat, dass die mich jetzt nicht mehr mögen, auch wenn es manchmal so wirkt, ja? Also wie kann ich aushalten, eine Zeit lang richtig doof gefunden zu werden und zu wissen,
es ist aber auch hart.
Das geht vorbei.
Ja, genau, das muss man sich immer wieder sagen. Am Horizont ist wahrscheinlich Licht und es geht eben auch vorbei, weil sie gerade eben natürlich den Blick auch auf ihre Generation brauchen, weil sie andere Einflüsse haben. Aber was ist denn mit Eltern, die nicht richtig loslassen können, die versuchen, ich sage jetzt mal wie so ein Klotz am Bein, sich an den Unterschenkel des Jugendlichen, des Teenagers zu heften und wollen noch eingebunden werden. Hat das Konsequenzen für das Erwachsenwerden dieser jungen Menschen?
Da kommt es genau dahin, dass sie sich verantwortlich für ihre Eltern fühlen. Aha. Also dass zum Beispiel Jugendliche sagen, ach, ich setze mich manchmal abends noch eine Stunde mit meiner Mama vors Fernsehen, weil das hat die so gerne.
Und ist das die Aufgabe von Jugendlichen?
Natürlich absolut gar nicht, sondern es ist eine Last für die Jugendlichen. Und das ist ja jetzt nur eine Facette von dem, was da noch mit dranhängt. Und das ist wichtig, dass wir diese, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten gerne abends Begleitung beim Fernsehen haben, sollten wir uns unsere Freundin anrufen, sagen, kommst du mal rüber, und sollten die Jugendlichen ganz schnell davon entlasten. Die sind nicht für unser Wohl zuständig.
Aber können Sie das denn aussprechen in so einem familiären Rahmen? Ich kann mir vorstellen, dass das für die Teenager dann auch ganz schön schwer ist. Also man macht dann ja eigentlich etwas, was man gar nicht machen möchte.
Wie meinen Sie das, dass die Kinder, dass die Jugendlichen das aussprechen können? Ja. Manche nicht, nein. Also zumindest nicht ihren Eltern gegenüber, weil sie so ein tiefes Gefühl haben, dass sie bedürftig sind oder dass sie einsam sind oder dass sie einen so brauchen. Und das sprechen viele nicht aus. Und das hat ja auch zwei Seiten. Die eine Seite ist ja als Jugendlicher oder Kind, ich bin ganz, ganz wichtig für Mama. Ich habe also eine Macht. Und die andere Seite ist, ich bin vollkommen überfordert, weil da muss ich Bedürfnisse stillen, die ich gar nicht stillen kann. Weil das sind die alten, ungestillten Bedürfnisse meiner Mutter. Das wissen die Kinder nicht, aber sie spüren es irgendwie.
Und weil's was ist, wenn man diesen Rucksack dann mitnimmt, wenn man gerade aufbricht ins Leben?
Ja, einmal ist es natürlich schwierig, dann die Entwicklungsschritte zu gehen, die eigentlich dran wären, nämlich rumtoben und rücksichtslos sein und machen, wozu man Lust hat und über die Stränge schlagen. Das alles geht nicht. Man hat diesen Raum nicht, weil man nicht gehalten wird, sondern weil man ja selber halten muss. Und was ich sehe eben bei Erwachsenen ist, diese Last geht weiter. Das heißt, dieses Gefühl, ich muss mich um alles kümmern und ich muss mich um Dinge kümmern, die mich eigentlich komplett überfordern, das tragen ganz viele Erwachsene in sich. Und das merken sie dann in Partnerschaften oder auch im Beruflichen, dass sie sich ganz verantwortlich fühlen für Dinge, für die sie gar nicht zuständig sind.
Ich merke schon, das ganze Leben ist ein einziger Staffellauf.
Man gibt absolut
immer wieder etwas weiter, dann eben auch in die nächste Generation. Also Zeit aufzuräumen bei sich selbst, ja, um das mal zu durchbrechen, oder?
Auf jeden Fall. Das wäre und das würde einen selbst entlasten und würde auch die Kinder entlasten.
Also mal drüber nachdenken und das jetzt am Frühstückstisch diskutieren. Wir haben jetzt viel über Paare und Elternpaare gesprochen, auch Männer oder Frauen, die die Erziehungsarbeit alleine leisten. Vielleicht werfen wir gleich mal einen Blick auf die Väter, denn ganz besonders Väter sagen ja, wir wollen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Was heißt das dann für das Paar? Reden wir vielleicht gleich drüber mit Elisabeth Raffauf, heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Die klassischen Rollenbilder, wenn wir auf Familien schauen, die lösen sich ja immer mehr auf. Die Kinder- und Jugendpsychologin Elisabeth Raffauf ist ja heute mein Gast und sie schreibt in ihrem Buch Erzieht uns endlich, Väter wollen zeigen, dass es anders geht, als sie es selbst erlebt haben. Und sie haben Frauen, die eben auch von ihnen erwarten, dass sie sich genauso an der Kindererziehung beteiligen wie sie als Mütter. Frau Raffauf, was ändert sich denn damit dann in den Paarkonstellationen?
Also in der Partnerschaft ist es ja so, manchmal kriegen die Väter auch so Doppelbotschaften, auch von ihren Frauen. Vielleicht gar nicht bewusst. Kümmer dich, misch dich ein, aber die wichtigen Sachen, also wenn es um Gefühle geht oder so, da will ich zuständig sein. Also wichtig ist, dass die Frauen auch wissen, wenn der Vater sich einbringen soll und möchte, was gut ist, dann muss ich auch einen Schritt zurücktreten und auch Bereiche abgeben, sag
was
ich mal.
Was abgeben, ja, genau.
Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und das ist ganz gut, auch das zu reflektieren. Ja. Und natürlich ist es auf der anderen Seite super, dass die Kinder erleben, mein Vater, für den bin ich ganz wichtig und genauso interessant und wichtig wie für meine Mutter. Und der guckt auf mich. Und es gibt natürlich bestimmte Phasen auch für die Kinder, wo der Vater wichtiger ist als die Mutter. Und Mädchen gucken am Vater auch, wie kann ich denn irgendwie gefallen? Wie kann ich denn ein Kompliment kriegen? Und zwar in einem geschützten Rahmen. Und wenn der sagt, Mensch, das Kleid steht dir aber gut. Also wenn er einen Blick für mich hat, das stärkt mich. Ja.
Und das ist unabhängig davon, ob die Paare noch gemeinsam in einem Haushalt leben oder ob man getrennt ist und dann die entsprechenden Regelungen hat. Also sich einzubringen als Vater, merken Sie, dass das die jüngere Generation jetzt aktiver übernimmt als noch vielleicht vor 15 oder 20 Jahren?
Auf jeden Fall. Und das ist richtig toll. Also das merken die Kinder auch, das stärkt die Kinder. Das kann man ganz klar sehen.
Und wenn beide da sind, hat man natürlich vielleicht auch immer noch mal einen Verbündeten mehr.
Ganz genau, ja. Und es ist ja auch, dass es so ein Respekt vor dieser Arbeit, sage ich mal, oder das nehme ich zurück, ein Respekt einfach vor dem Zusammensein und der Fürsorge für die Kinder ist. Wenn ich immer als Vater so signalisiere, ja, das ist der Job der Mutter, das muss die machen, ist sowas, sagen wir mal, Minderwertiges, dann ist das keine gute Nachricht. Aber wenn die Väter genauso engagiert sind oder auf ihre Weise anders engagiert sind, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen, das ist was ganz Wichtiges. Das wertet mich auf und das wertet aber auch meine Mutter auf und die Tätigkeit.
Und wenn wir jetzt feststellen, klar, es ist eine Paaraufgabe, Erziehung, wechseln die Rollen? Weil Sie haben eben gerade gesagt, die Mutter sagt vielleicht, okay, für das Emotionale bin ich zuständig. Wäre jetzt noch so ein etwas älteres Klischee.
Ja.
Merken Sie auch da werden die Grenzen ein bisschen weicher? Oder was ist typisch Vater, was ist typisch Mutter? Kann man sowas heute eigentlich noch sagen?
Auf jeden Fall werden die Grenzen weicher. Und natürlich sind die Väter ja auch Jungs ihrer Eltern. Und da ist natürlich die Frage, wie haben die gelernt, über Gefühle zu sprechen oder einfach auch eine weiche Seite zeigen zu dürfen. Die Väter sind ja auch in einer riesen Herausforderung. Sie müssen stark sein und sie müssen das Leben meistern und gleichzeitig müssen sie auch ganz weich sein. Also was sollen sie jetzt? Natürlich ist beides gut und ist es gut, wenn man die Rollen wechseln kann. Schwierig wird's, wenn Paare so ein Rechnungssystem haben. Es gibt sozusagen Kinderzeit oder Elternzeit und das muss genau aufgeteilt werden. Dann wird sozusagen auf dem Rücken der Kinder so ein Battle zwischen den Eltern ausgetragen. Wer macht denn jetzt wirklich mehr und wer müsste eigentlich mehr machen? Also wenn man merkt, man kommt in so ein Verrechnungssystem rein, sofort aufhören und erstmal entspannen.
Okay. Wer hat vielleicht auch gerade die Kraft? Wer ist vielleicht auch belastbarer? Wer ist ansprechbarer?
Genau.
Das kann ja auch sein, dass der eine oder die andere dann eben beruflich gerade anders eingespannt ist. Aber auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, einig, solche Absprachen, wenn es dann so ein bisschen knarzt im Getriebe oder Meinungsverschiedenheiten, nicht vor den Kindern ausdiskutieren, oder?
Ja, zumindest nicht die Meinungsverschiedenheiten, wo es um die Kinder geht.
Wo es um die Kinder geht, genau.
Sondern da wirklich gucken, wie können wir das, das muss besprochen werden unbedingt. Und es ist ja auch gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es wäre komisch, wenn es das nicht gäbe. Mhm. Und es kann bereichernd sein, aber es ist wichtig zu verstehen, wenn Eltern sich vor den Kindern über sie streiten, fühlen die sich ganz unwohl, weil die nämlich jetzt denken, sie müssten auf irgendeine Seite gehen und das wollen die ja nicht.
Okay.
Das heißt, damit sollten wir, wenn es möglich ist, sie nicht belasten. Und wenn sie es doch mitkriegen, ist es gut, wenn sie hinterher auch erfahren, wir haben das gemacht, das war jetzt gerade so, irgendwie die Gefühle kamen so hoch, aber du kannst sicher sein, wir kriegen das hin und wir haben uns auch wieder vertragen.
Mhm. Also, dass man solche Dinge auch nochmal ausspricht, bevor ein Kind vielleicht schlafen geht und sich dann keine Sorgen macht, so etwas. Aber grundsätzlich eine Diskussion um ein Thema, jetzt was weiß ich, Tempolimit auf der Autobahn oder irgendetwas, was passt, packt man in die Schulbox, sowas kann man ja auch dann gemeinsam diskutieren, das kann ja auch bereichernd dann für alle sein.
Absolut, ist total wichtig und da werden die Kinder auch Aspekte einbringen, die für uns vielleicht neu sind und interessant.
Eltern müssen sich verständigen, ganz egal, ob sie zusammenleben, getrennt leben, wenn sie Kinder in die Welt gesetzt haben. Muss man gucken, wie ist denn die Linie in der Erziehung? Was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Was sind die Regeln, die uns am Herzen liegen? Was möchte ich vielleicht anders machen als meine Eltern bei uns, jetzt wenn wir Eltern sind? Also alles nicht so einfach, aber wie läuft es denn dann mit neuen Konstellationen, wenn dann die neuen Partner und Partnerinnen von geschiedenen Paaren auch wieder mit am Tisch sitzen müssen? Modell Patchwork Family. Wir reden drüber jetzt mit Elisabeth Raffauf. Sie ist ja schon den ganzen Vormittag Gast bei mir im hr3 Sonntagstalk. Also Patchwork, ist das nochmal eine extra Herausforderung, oder? Wie sehen Sie das, Frau Raffauf?
Ja, absolut. Also natürlich ist Trennung erstmal eine Herausforderung, weil man selber ja damit auch einfach viele Sorgen hat und manchmal dann den Blick auf die Kinder verliert, weil es einem selber nicht gut geht. Mhm. Und wenn es dann zu Patchwork kommt, dann wird es natürlich kompliziert. Wer mag wen und wer mag wen nicht und wer erhofft sich von neuen Partnern vielleicht neue Impulse und Liebe und wird das dann wieder enttäuscht? Also ganz viele Facetten.
Was muss man denn da beachten? Gibt es da Schritte vielleicht, von denen Sie sagen, die funktionieren ganz gut oder das wäre eine gute Möglichkeit, um sich überhaupt erstmal anzunähern?
Ja, ich sag mal so, das Wichtigste ist natürlich, dass die Erwachsenen miteinander versuchen, in Kontakt zu sein.
Hm.
Also, dass es nicht über die Kinder läuft. Und dass man versucht, auch wenn man sich nicht mehr so grün ist oder wenn man wirklich Verletzungen erlebt hat, man sagt, okay, für die Kinder, im Sinne der Kinder versuchen wir aber zu sprechen und versuchen wir uns auszutauschen. Das ist das Allerwichtigste, wenn man auf die Kinder blickt. Und natürlich gibt es Hoffnungen auch von neuen Partnern, dass man irgendwie anerkannt wird von den Kindern. Und da ist wichtig auch zu wissen, ja, manchmal freuen sich die Kinder und dann wird's manchmal, dreht sich das. Und dann kriegen die Kinder mit, oh Mensch, der bleibt jetzt. Der geht nicht wieder weg. Und der nimmt jetzt meinen Platz ein oder den Platz, der eigentlich Papa gehört. Und dann ist es wichtig, dass man auch als neuer Partner oder neue Partnerin ganz klar weiß, das ist normal. Das passiert ganz vielen Kindern und dass man vielleicht ihnen auch was sagt. Ich habe letztens eine ganz schöne Geschichte gehört, dass ein neuer Partner einer Frau zu dem Sohn, der ihn irgendwann nicht mehr so toll fand, gesagt hat, weißt du was, du bist Erdenbürger, ich bin Außerirdischer. Das heißt, du bist zuerst hier gewesen und hier ist dein Platz und ich komme von außen und das ist ganz klar eine andere Position und ich respektiere aber, dass das hier dein Platz ist. Also wenn die neuen Partner sozusagen in Austausch auch mit den Kindern gehen können und gucken, wir müssen mal gucken, was wir für eine Beziehung haben. Ich bin nicht dein Vater und ich bin auch nicht von vornherein hier gewesen und da hast du auch alles Recht, auf mich wütend zu sein und mich doof zu finden. Manche Kinder wollen sich auch einfach Enttäuschungen ersparen, indem sie den neuen Partner oder die Partnerin doof finden, weil sie ja schon mal erlebt haben, dass irgendwie einer weg war. Und dann sagen sie, dann will ich den erst gar nicht gut finden oder sowas.
Als Selbstschutz so ein bisschen gleich von vornherein.
Mhm. Und das ist wichtig, dass Erwachsene das im Blick haben und sich dann auch nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern einfach wissen, das ist ganz normaler Prozess. Und jetzt muss ich mich ein bisschen bemühen und nicht als neue Vater, Mutter, sondern wir gucken jetzt mal, was wir für ein Verhältnis kriegen.
Aber das klingt so ein bisschen nach so einem drohnenhaften Blick aus der Situation herausgehen, sich das erstmal in Ruhe anschauen und dafür dann natürlich Worte finden und die Kinder und die Jugendlichen dann eben auch mitnehmen, da tatsächlich auch erwachsen sein. Das ist ja das, was wir am Anfang der Sendung gemacht haben. Nun können das ja nicht alle und dann rauscht das da ineinander, dann rappelt es im Karton und dann geht die Sache nicht gut aus und alle haben Wunden, die sie dann davontragen. Und dann auch wieder weitertragen in spätere Beziehungen, in eigene Erziehungsaufgaben. Also das finde ich ganz wichtig, aus der Situation herauszutreten und erstmal zu sagen, wo stehen wir beide hier vielleicht eigentlich?
Ja, und wie können wir es machen und wie können wir nicht einfach diesen Wunsch haben, wir wollen jetzt was Altes wiederherstellen, das soll jetzt, soll jetzt eine neue Happy Family werden. Nein, so ist es oft nicht und muss auch nicht so sein, sondern wir müssen eine neue Form finden und das ist nicht so einfach. Und das hat, je nachdem wie die Konstellation ist, ganz viele Ecken und Kanten. Und manchmal ist es einfach hilfreich zu sagen, es bist nicht du schuld oder die Kinder oder der Ex-Partner, sondern die Situation ist einfach schwierig. Also auf die Sache gucken ist total hilfreich.
Und es eben zu benennen. Das merkt man ja auch, dass sie immer wieder nochmal sagen, sprecht das aus, sprecht darüber, dieses Miteinander reden und Zeit zu haben. Wenn ich aber sehe, viele Familien sitzen zum Beispiel irgendwo in einem Gartenlokal im Park und immer hat eines der Kinder schon irgendetwas in der Hand und schaut einen Film oder die Paare selbst sogar, dann kommt man ja gar nicht mehr dazu, miteinander zu reden und Kinder haben überhaupt gar keine Vorbilder mehr. Wie komme ich in Kontakt, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Cartoons dann schaut.
Absolut, ja.
Sehe ich das zu streng oder ist das ein Problem, dieses Miteinander sprechen tatsächlich zu lernen?
Nee, ich finde das genauso. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das eben machen. Das ist ja auch eine Respektsbekundung, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dass ich nicht einen Film schaue, sondern dass ich mich mit ihm unterhalte oder ihn vielleicht anschaue oder mal gucken, was sonst geht. Also wie können wir den Kontakt aufnehmen, in welcher Weise? Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder versuchen und dass wir in solchen Situationen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben im Restaurant, das Handy weg und zwar alle. Kinder und Erwachsene. Und dann gucken wir mal, was geht. Also man muss das ja auch üben, in Kontakt zu sein und miteinander zu reden und auch vielleicht unangenehme Dinge anzusprechen. Aber wir sollten uns drum bemühen und wir können sicher sein, wir geben den Kindern damit ganz viel mit, nämlich dass sie Dinge an- und aussprechen können, die ihnen auch auf dem Herzen liegen.
In einem geschützten Raum, der sich dann Familie nennt. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, heute mit der Psychologin Elisabeth Raffauf. Ich habe heute einiges gelernt, zum Beispiel, dass es Parentifizierung heißt im Fachjargon, wenn Kinder in die Erwachsenenrolle geraten, wenn sie wie die Ersatzpartner ihrer Eltern werden und für schwache Eltern stark sein müssen. Das ist gar nicht so einfach, dieser Druck. Und offensichtlich haben Kinder und Jugendliche gerade sehr viel Druck auf ihren Schultern. Erzieht uns endlich und übernehmt die Verantwortung als Erwachsene. Das ist das Thema heute, was ich bespreche mit der Kinder- und Jugendpsychologin im Sonntagstalk. Liebe Frau Raffauf, was machen wir Erwachsene, dass auf den Schultern von Kindern und Jugendlichen denn dann so ein Gewicht lastet?
Ja, ich sag mal so, der Druck fängt ja eigentlich spätestens im Kindergarten an, wenn es irgendwie darum geht, welche Angebote müssen Kindergärten oder Kindertagesstätten vorhalten, damit die Kinder vielleicht schon Englisch lernen im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte. Und das geht natürlich spätestens dann weiter, wenn man guckt, die Empfehlung fürs Gymnasium, die muss natürlich auch sein. Es gibt so viele Kinder, die schon in der Grundschule Nachhilfeunterricht bekommen. Also es ist wichtig, dass wir irgendwie auch einfach gucken, wie kann ich mein Kind nicht nur als Schüler und Schülerin sehen oder als jemanden, der gute Noten ausspucken muss, sondern als ganzen Menschen mit ganz vielen Facetten. Und wie kann ich einfach das Kind auch begleiten, dass es auch seine eigenen Facetten entwickeln darf.
Und hat die Schule dann diesen Raum auch für die Kinder? Das ist dann ja auch nochmal die andere Frage. Also das eine ist ja das, was wir als Eltern leisten, aber die Frage ist ja eben auch, wenn wir Noten haben und es gibt Versetzungen oder es gibt Empfehlungen, dann ist man ja schon früh in einem engen Raster dann drin.
Absolut. Und die Lehrer und Lehrerinnen sind ja auch unter Druck. Ja, die müssen ja auch abliefern. Die kriegen Druck von oben und die kriegen auch manchmal Druck von den Eltern. Das ist gar keine leichte Aufgabe. Also es ist auf jeden Fall die Politik auch gefordert, den Druck etwas rauszunehmen.
Ja, und es gibt einen nationalen Druck natürlich, dann ist es ein internationaler Arbeitsmarkt mittlerweile. Wir schauen uns Castingshows an oder YouTube-Stars, so schreiben sie ja, und Influencerinnen, da wird auch immer wieder suggeriert, ja, sei perfekt, das macht dann glücklich. Aber auch da ist dann ja im privaten Rahmen, wenn man so etwas schaut, auch schon wieder Druck. Das kann man doch alles gar nicht schaffen.
Ja, und da ist es natürlich ganz wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern auch darüber reden. Gut, der Instagram-Star oder der YouTube-Star, der macht jetzt gerade einen richtig tollen, perfekten Eindruck. Aber wenn die Kamera aus ist, geht es ihm auch manchmal richtig schlecht. Also, dass man Kinder auch begleitet, dahinter zu gucken. Das ist ein Bild, was wir jetzt sehen, aber das ist nicht die Realität, das ist nicht die Welt. Und hinter der Kamera, hinter der Kulisse gibt es noch ganz viele andere Facetten und die gehören zu uns allen dazu und alles ist menschlich und alles ist okay. Also wie können wir da uns selber entspannen und damit natürlich auch unsere Kinder?
Kinder gehen auf die Straße bei Fridays for Future. Sie geben uns Richtlinien vor für die Klimapolitik, für das, was ihre Zukunft ist, wo wir Notbremsen ziehen und wo wir handeln müssen. Und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, Kinder übernehmen die Rolle eines Ersatzpartners. Sie fordern ein, dass sie erzogen werden, ja, indem sie sagen, Mensch, dann verbiete mir das doch endlich. Wir haben jetzt lange über Erziehung gesprochen. Wir sind fast am Ende der Sendung. Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer oder sind die Rollen schon so verdreht? Also das scheint auch so ein bisschen ein Hilfeschrei zu sein, dass die Kinder sagen, übernehmt endlich Verantwortung.
Das ist ja auch so. Und natürlich gibt es Hoffnung. Also dass die Kinder das tun, hat ja auch was mit uns gemacht. Und es ist ja auch super, wenn wir sagen, wir hören zu und wir gucken auch, was wir tun können. Also wir machen mehr als zuhören. Und da sind wir vielleicht auch auf Dinge aufmerksam geworden oder werden es immer noch, die wirklich wichtig sind und die Gründe haben und wo wir hingucken müssen. Das ist ja auch die Chance. Also ist wichtig auch zu unterscheiden, an welchen Stellen muss ich Orientierung bieten und auch die Kinder begleiten und ihnen auch Leitplanken geben. Und an welchen Stellen ist aber auch wichtig, neugierig zu bleiben, wenn die Kinder mit was nach Hause kommen und wenn die neue Ideen haben und sagen, Mensch, das stimmt, so viel Plastik müssten wir gar nicht benutzen. Oder wir könnten auch mal darauf achten, dass das Licht ausgeht. Also es ist wichtig, beides zu tun.
Ja, und auch transparent zu machen, dass auch Eltern nicht immer alles richtig machen, aber dass es eben wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für ihre Kinder. Das nehme ich mit aus der heutigen Sendung. Und das, was man dann eben zum Erwachsenwerden braucht, das beschreiben sie auch so schön, eben Liebe, Halt und Orientierung. Aber die Orientierung, da können wir auch beide sagen, die eine Richtung finde ich gut und die andere nicht. Also wenn man jetzt an politische Orientierung gibt, können es ja auch Beispiele sein, wo man denkt, oh mein Gott, wie erziehen die denn ihre Kinder?
Ja, Sie haben gerade das Wort und gesagt und das ist eigentlich auch wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Eltern guckt, sagt, okay, ich bin der Meinung und vielleicht ist mein Mann anderer Meinung, dann steht beides nebeneinander. Oder ich bin der Meinung und vielleicht bist du, mein Kind, anderer Meinung, das darf auch sein. Wir müssen nicht ein Oder dahinsetzen, sondern und. Es steht beides da und manchmal ist es nicht aufzulösen, aber wir können uns anhören und wir können darüber sprechen und wir können uns auch lassen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Elisabeth Rafoff, Sie sind selbst Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Die sind jetzt aus dem Gröbsten, glaube ich, schon raus. Wir bedanken uns bei Ihnen und unser Gespräch kann man natürlich gerne im Podcast hier auf hr3 und in der ARD Audiothek dann nachhören. Und ich wünsche Ihnen einen ganz fantastischen Sonntag.
Danke Ihnen.
Zu Hause in Hessen.